Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich darf heute wieder eine euch allen wohlvertraute Stimme im Podcast begrüßen, und zwar den Max Rossmehl. Hallo Max.
Servus Markus.
Der erste FC Nürnberg hat am vergangenen Wochenende gegen den ersten FC Magdeburg gespielt. Und ja, wir hatten ja da schon des Längeren immer so ein bisschen gehofft, dass der Club endlich mal wieder einen Dreier schafft und ja, so eine kleine Wasserstandsmeldung dann abgibt, in welche Tabellenregionen wir uns ein bisschen bewegen können. Wie warst du denn vor dem Spiel so ja eingestellt, Max? Hast du damit gerechnet, dass der Club jetzt da endlich mal wieder einen Dreier holen kann? Oder warst du da sehr skeptisch, weil Magdeburg stand ja jetzt doch in den vergangenen Spielen für ziemlich viel Spektakel und ja, war bis dato dann auch die stärkste Offensive der Liga?
Ja, ich war zumindest bis zum Anpfiff vorsichtig optimistisch ausgerichtet. Ich habe mir eben genau dieses Spektakel, was du angekündigt hast, so ein bisschen erhofft, ne? Also ich habe das ja, glaube ich, in der letzten Folge mal aufgedröselt, wie viele Tore Magdeburg selber geschossen und bekommen hat in den letzten Spielen. Und ja, also wie gesagt, bei mir ist eher ja die Saison seit den ersten paar Spielen erstmal die positive Grundeinstellung da und die Möglichkeit, da auch was holen zu können. Und von daher, wie gesagt, ich war vorsichtig optimistisch, ob das jetzt ein garantierter Sieg werden würde oder werden sollte, da ja, so viel will ich gar nicht sagen. Ich hatte auf jeden Fall, und das ist, heißt ja auch eigentlich schon was, Bock auf das Spiel.
Ja, so geht es mir eigentlich schon die ganze Saison, dass ich so Bock auf das Spiel habe. Trainer Christian Fjell hatte auch Bock auf das Spiel, allerdings hat er in der Aufstellung wieder ein bisschen eine Veränderung vorgenommen, allerdings nicht in der Viererkette. Wir haben es tatsächlich jetzt mal geschafft, zwei Spiele hintereinander mit derselben Viererkette spielen zu lassen. Und das hat man dann auch im Spiel gemerkt, da kommen wir aber dann mit Sicherheit noch drauf. Aber Florian Flick kam zurück in die Startelf, beziehungsweise gab für diese Saison sein Startelf-Debüt, und für ihn musste Usun weichen. Hattest du damit gerechnet oder warst du etwas überrascht?
Etwas überrascht bin ich klar, immer dann, wenn Usun nicht spielt. In meinen Augen gehört er auf den Platz, aber wie gesagt, das haben wir ja diese Saison auch schon ein paar Mal gesagt, der Junge ist irgendwie 17 und ich glaube, dem tut das auch ab und an mal gut, auf der Bankplatz zu nehmen und ja, nicht direkt hochgehypt zu werden, was er ja wahrscheinlich eh schon ist, aber zumindest so der Leistungsträger zu werden und die gesamte Verantwortung zu tragen. Und ich finde, da haben sich ja dann durchaus in den letzten Spielen ein paar Kandidaten eben beworben und jetzt durchaus gegen einen Gegner, der so ja dafür steht, eben für vollen Angriff, aber auch volle Verteidigung, also eben, oder nicht volle Verteidigung, sondern eher hinten ein bisschen eher offen zu sein, jetzt nicht die offensivste Mannschaft aufzustellen, fand ich die Variante mit Flick jetzt eigentlich gar nicht so unlogisch, und jetzt ihn auch mal auf dem Platz zu sehen, das tut uns, glaube ich, und auch ihm, glaube ich, ganz gut, auch wenn er nicht das beste Spiel machen sollte.
Ja, es hat sich auch von der Taktik ein bisschen was verändert, weil das erste Mal unter Christian Fjell eine Doppelsechs auf dem Platz stand. Zum einen Florian Flick und zum anderen Jens Kastrop. So wirklich hundertprozentig gut hat es in der ersten Halbzeit, ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, nicht funktioniert. Lag aber auch viel daran, dass Magdeburg ziemlich hoch gestanden hat und sehr, sehr früh die Clubverteidigung und auch Christian Martin ja angegangen ist.
Ja, und wie gesagt, das ging ja nicht schief. Ne? Also auch das muss man dem Ganzen, dem Experiment dann mal zugute halten. Ich bin, glaube ich, trotzdem der Meinung, dass das Flick einen Platz finden muss. Man hat ihn ja auch genau für die Position geholt. Sonst wäre das schon wieder so ein bisschen ein verschenkter Transfer, wenn er jetzt den Rest der Saison auf der Bank sitzt. Und klar, ne, also Kastrop in meinen Augen auch wieder ein krasses Spiel gemacht, aber ich finde das schon okay, dass man da auch mal was ausprobiert. Und man muss ja auch nicht erwarten, dass das dann im ersten Spiel direkt von der Abstimmung her perfekt gut geht. Und wie gesagt, Magdeburg hat es uns, wie du ja schon gesagt hast, echt schwer gemacht. Die standen sehr, sehr hoch, haben sich da, glaube ich, auch so ein bisschen unseren Keeper ausgeguckt, der immer mal wieder in Bedrängnis kam und ja, den ein oder anderen langen, unkontrollierten Ball spielen musste, der dann auch mal im Aus landete. Aber ich glaube, so perspektivisch haben wir da zumindest zwei fußballerisch sehr gute Spieler. Ja, ob die jetzt in Zukunft dann zusammenspielen werden oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, aber es sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute Optionen.
Und wir dürfen ja Ali Loon nicht vergessen, den haben wir auch noch in der Hinterhand. Und auch wenn es viele ungern hören, aber auch ein Johannes Geist, den würde ich auch noch lange nicht abschreiben. Also ich sag mal, für die defensive Position im zentralen Mittelfeld, da haben wir wirklich sehr, sehr große Auswahl. Jens Kastrop, den du gerade angesprochen hast, der hatte dann auch die erste Szene für den FCN. Da hat er in der 11. Minute so einen kleinen Antritt gemacht, ist dann gleich mal gelegt worden und von Gnacker, der dann dafür gelb gesehen hatte. Aber das war auch so ziemlich die einzige Szene, wo man sagen kann, dass der Club überhaupt mal den Ball hatte. Ich habe eine Statistik gesehen, nach 15 Minuten hatte Magdeburg krasse 70% Ballbesitz. Also es war schon arg, ne?
Ja, auf jeden Fall mit dem, was man auch eigentlich vom Club diese Saison erwartet, ne? Also das Wollen des Ballbesitzes, auch mit dem Ball was anstellen zu können, ja, hat man jetzt eben nicht bekommen. Und ja, war jetzt für mich auch als Fan, hat sich das auch alles gar nicht so gut angefühlt, weil Magdeburg da schon sehr, sehr in Kontrolle zu sein schien und ja, uns ja wirklich einfach auch nach hinten reingedrückt hat. Also es gab auch nie wirklich eine Entlastung, auch wenn wir wirklich Glück hatten und so bis auf ja, ein, zwei Schüsse es nie wirklich gefährlich wurde innerhalb des 16ers. Aber so entspannt hat sich das nicht angeschaut, aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist zwar nach einer halben Stunde, ist der Club ein bisschen besser ins Spiel gekommen, hat zumindest einen Hauch von Zugriff bekommen, aber ganz ehrlich, so zur Halbzeit hätte ich nicht mehr daran gedacht, dass der Club in dem Spiel irgendwas mitnimmt. Für mich war es mehr oder minder nur eine Frage der Zeit, wann Magdeburg wirklich gefährlich wird und sich mal eine hundertprozentige Chance erspielt, die dann mit Sicherheit nicht die einzige bleiben wird. Oder aber, dass der Club hinten drin mal wieder so einen individuellen Fehler einstreut, wie er das in den vergangenen Spielen halt des Öfteren gemacht hat. Und von daher war ich ehrlich gesagt, ich meine, wir springen da jetzt, es gab so viel in der ersten Halbzeit ja auch wirklich nicht zu berichten. Aber ja, also als die erste Halbzeit rum war, da habe ich erstmal durchgeatmet und so wirklich gute Aussichten auf die zweite Halbzeit hatte ich persönlich da nicht.
Nee, also die einzige gute Aussicht, in Anführungszeichen, die es gab für mich, war, dass es 0-0 stand, ne, dass man sich kein Gegentor gefangen hat, dass man es auch verhindern konnte, dass der Gegner irgendwie mit gefährlichen Aktionen in den Strafraum kommt. Ne, also so die, ich weiß nicht, die eine größere Chance war dieser Fernschuss, der so ja knapp über die Querlatte ging. Und ich glaube dann auch nochmal ein Schuss direkt im 16er. Aber ich finde da im Großen und Ganzen hat es dann doch die Verteidigung gut wegverteidigt. Ich weiß noch nicht, wie viel Anteil da auf die Clubverteidigung geht, beziehungsweise auf die ja Nichtpräzision der Magdeburger, die da wahrscheinlich sicherlich auch hätten mehr mitnehmen wollen. Aber ja, die zweite Halbzeit sollte dann doch irgendwie genau das Gegenteil von dem werden, was man so erwartet hat nach dem Halbzeitpfiff.
Ja, nochmal ganz kurz zur ersten Halbzeit zurück.
Ja.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als hätte Christian Tietz, der Trainer vom 1. FC Magdeburg, den 1. FC Nürnberg wirklich ganz genau sich angesehen. Man hat gezielt die Schwächen des FCN, die ja auch im Spielaufbau sind, gerade dieses Rausspielen von hinten, möglichst versuchen auf lange Bälle zu verzichten. Christian Martina ist bekannt, dass er jetzt nicht der allerbeste Fußballer ist. Und da hat Magdeburg sich schon sehr, sehr gut drauf eingestellt. Und irgendwie haben sie unsere Offensive in dieser ersten Halbzeit nahezu komplett aus dem Spiel genommen.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, bis auf den Fernschuss von Okunuki, aus dem er aus der Position sicherlich auch hätte mehr machen können, war so initiativ vom Club auf jeden Fall wenig bis gar nichts zu sehen. Also es war eher ein Verhindern, ne, der Magdeburger Anläufe. Aber ja, also man konnte eigentlich zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise die Kontrolle übernehmen und den Gegner reagieren lassen, sondern eigentlich hat Magdeburg das Spiel ja auch vermutlich durch die taktische Einstellung, durch das frühe Anlaufen, durch das hohe Stehen bestimmt.
Auf eine Personalie würde ich noch ganz gern eingehen, weil die in der öffentlichen Wahrnehmung im Moment auch sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit, er war im Prinzip die ärmste Sau. Und zwar Lukas Schleimer. Er spielt ja im Moment so ein bisschen die falsche Neun, seitdem Hayashi verletzt fehlt. Aber irgendwie hat er auch 0,0 Unterstützung aus dem Mittelfeld bekommen. Die einzigen Male, wo er den Ball hatte, das war dann unter anderem auch diese Chance von Okunuki in der Vorbereitung, als er den Ball festmachen kann und dann wunderschön auf den linken Flügel dann zu Okunuki ablegt. Aber ansonsten hat er auch überhaupt nicht wirklich die Chance gehabt, mal an den Ball zu kommen. Er hat viel gearbeitet, aber war dann auch ziemlich glücklos.
Nee, aber ich glaube, da wäre es auch also ziemlich egal gewesen, wer da vorne drin steht, weil auch einfach die, ne, wie du sagst, die Unterstützung gefehlt hat. Überhaupt der Drang nach vorne, die Situation zu arbeiten. Mir gefällt ja eigentlich die Spielweise von Schleimer. Ich weiß nur noch nicht, wie gerne ich ihn auf der 9 sehe oder auf der falschen 9 sehe, weil ich finde immer, ihm tut ganz gut, wenn er irgendwie noch jemanden neben oder vor sich hat, ja, den dann irgendwie in Szene setzen kann oder umgekehrt. Ne? Also er ist halt einfach für den klassischen Mittelstürmer einerseits vielleicht zu Abschluss schwach, was so die letzte oder was so das Stellungsspiel angeht. Und andererseits finde ich aber auch, dass er ja, ne, also das Thema Ballannahmen ist halt so ein 50-50-Ding zwischen genial und der Ball verspringt halt, 10 Meter zum nächsten Gegner. Ist halt dann auch vielleicht ein bisschen falsch angesetzt. Ich glaube, er hat. Ja, also ich finde ihn immer besser, wenn er ein paar Meter zu gehen hat und vielleicht nicht den Ball abschirmen muss, wobei er das in der einen Situation da ja gar nicht schlecht gemacht hat, aber wie du sagst, also ärmste Sau. Ich glaube, bei Hayashi hätte auch nicht besser ausgesehen.
Ja, dementsprechend ging es dann auch mit einem 0:0 in die Pause und der 1. FC Nürnberg sollte aus dieser Pause komplett anders wieder herauskommen. Mehr dazu gleich, nachdem wir alle noch mal ganz kurz ein wenig Luft geholt haben, hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica, Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast, dem Max Rossmehl. Vor der kurzen Unterbrechung habe ich schon angesprochen, Max, der erste FC Nürnberg kam wie ausgewechselt aus der Kabine zurück. Und das, obwohl er eigentlich nur auf einer Position gewechselt hat. Lukas Schleimer, über den wir gerade schon gesprochen haben, ist in der Kabine geblieben. Für ihn kam Felix Lohkämper, der für meinen Geschmack ein bisschen überraschend im Kader stand. Wohl auch nur der Tatsache geschuldet, dass Hayashi eben immer noch Achillessehnenprobleme hat und er im internen Ranking derzeit auch noch vor Christoph Daferner ist. Ansonsten gab es eine kleine Umstellung im Mittelfeld, nämlich Castrop ist ein Stück nach vorne gerückt auf die Achterposition und Florian Flick hat allein auf der Sechs dann gespielt. Ja, und schon nach wenigen Sekunden gab es schon die erste Chance dann, ne?
Ja, also das Ganze für mich auch überraschend absolut, dass Lohkämper da drin war. In den vergangenen Spielen ja auch eher immer unter den Erwartungen geblieben. Aber ja, ab der ersten Minute eigentlich ein ausgetauschter Club. Plötzlich hat man eine Rolle gespielt überhaupt in dem Spiel. Es ging nach vorne. Man hat den Ball gehabt und ja, es gab halt diesen Schuss von Goller, ich glaube nach Vorbereitung von Müller-Daly, der dann daneben zieht, aber du hast auch direkt gemerkt, die Fans sind dabei, das Stadion ist dabei. Es war ja auch relativ gut besetzt an dem Sonntag und ja, also noch besser soll es ja dann direkt kommen, aber also wie gesagt, für mich Lohkämper auch eine Überraschung. Ich habe gedacht, okay, vielleicht will der Trainer nochmal ein bisschen mehr Speed haben. Und nimmt jetzt auch an, dass eher Magdeburg dann den Ballbesitz hat und man eben auf Konter baut. Und da ist ja Lohkämper dann doch, glaube ich, nochmal 2, 3, 4 Meter schneller als Schleimer. Aber für Christoph Daferner finde ich das natürlich auch schon ein Offenbarungseid, dass er da nicht zum Zug kommt.
Ja, der angesprochene Felix Lohkämper kam dann sozusagen in der unmittelbaren Szene danach dann zu seinem Tordebüt, wollen wir es gleich mal so nennen. Es gab eine mustergültige Flanke von Jan Jammerer aus dem Halbfeld, der natürlich, muss man der Fairness halber aber dann auch sagen, überhaupt nicht gestört wurde beim Flankenversuch. Normalerweise ist es in den letzten Spielen eher bei uns gewesen, dass wir die Gegner am Flanken nicht gehindert haben. Er flankt schön in den Strafraum. Felix Lohkämper kommt nahezu perfekt mit dem Kopf an den Ball, lässt ihn so über den Scheitel gleiten, gibt ihm genau die richtige Bewegung mit. Und der Ball fliegt ins lange Eck, unhaltbar für den Torwart. Und ja, also in dem Moment war bei mir erstmal der Jubel laut. Und dann vor allem ist, ja, nach... Es war eben so unerwartet nach dieser ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, absolut. Natürlich auch die direkt perfekte Antwort auf die Reaktion des Trainers, dass dann der Joker zusticht. Ich fand aber auch wirklich, dass das Tor, also ich war wirklich überrascht, dass der Ball dann drin war, weil das doch sehr, sehr einfach ging. Ne? Also wie du sagst, unbedrängte Flanke und dann der Kopfball jetzt wirklich auch nicht aus optimaler Position, aber dann doch sehr, sehr gut verarbeitet, vom kurzen Pfosten ins lange Eck. Geht, glaube ich, auch sehr auf die Kappe der Magdeburger Verteidigung, dass der Ball irgendwie reingeht. Aber zu dem Zeitpunkt, ne, so als Ja, Startschuss in das Spiel, würde ich mal sagen, nachdem er wirklich in der ersten Halbzeit wirklich hauptsächlich versucht hat zu verhindern und mit einem blauen Auge davon zu kommen. Ja, der perfekte Move durch die in dem Moment perfekte Person tatsächlich auch.
Ja, und es hätte ja ganz leicht noch viel schneller, viel höher stehen können. Nein, ja, eigentlich nicht können, sondern müssen. 2 Minuten später ist Goller im 16-Meter-Raum in einem Duell mit Bell, kommt zu Fall. Ich habe die Szene ehrlich gesagt nicht nochmal gesehen, aber ich habe von vielen Seiten gehört, das hätte sich der VAR gerne auch nochmal anschauen können.
Ja, aber das sind, also ich fand die Entscheidung okay. Ich glaube, das ist wieder so ein Fall, wenn man sich das dann nochmal genau angeguckt hätte in der Zeitlupe vom VAR, dann wäre es wahrscheinlich wieder so 50-50 oder sogar mit Berührung. Ja, ich habe ja da auch eine bestimmte Meinung zu. Ich finde halt nicht, dass unbedingt jede Berührung einen Elfmeter geben sollte, aber ja, also in dem Spiel war wir nicht, auch nicht der Schiedsrichter schuld.
Nein, absolut nicht.
Sondern, sag ich mal, eher unsere Chancenverwertung, weil was da in der zweiten Halbzeit alles aufs Tor ging, was halt nicht ins Tor ging, fand ich schon so besorgniserregend, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, ja, die 3 Punkte holen wir uns nicht. Also sowas wird ja in der Regel immer bestraft. Und ja, allein die nächste Szene von Low Camper schon, wie er aufs Tor zurennt und dann eben ja mit seinem, nicht mit dem schwachen Linken, sondern versucht mit dem starken Rechten, mit dem Innenriss zu schießen, dann auch so halb weggegrätscht wird und den eben nicht verwerten kann. Das war schon eine Chance, aus der Position man eigentlich mehr machen muss. Ja, und dann nochmal 2 Minuten später das Ding von Goller, der nach einem Abpraller-Nachschuss von Kastrop den Ball aus 6 Meter nicht ins Tor bringt, sondern irgendwie so, ja, passiert, ne, wenn du so eine Direktabnahme hast. Aber da habe ich mir schon gedacht, ey Leute, einer von den dreien oder einer von den drei Dinger muss doch reingehen. Und es kam ja nicht noch mehr. Und irgendwie gefühlt war dann auch, also ist meine Stimmung dann auch komplett umgeschlagen, weil ich gedacht habe, okay, hier ist, also hier kommen wir, wenn es geht, irgendwie mit einem Unentschieden davon hinzu. Ja krass, jetzt musst du eigentlich hier schon 3-0 führen.
Ja, ich hatte dann auch so den Eindruck, dass gerade nach der Chance von Goller so ein klein bisschen auch erstmal das erste Pulver verschossen war. Man muss aber auch sagen, dass Magdeburg sich dann ein Stück weit gefangen hat. In der 56. Minute hat Christian Titz reagiert und Cheka und Al-Fadli für Aslan und Schuler gebracht. Und ja, Magdeburg hat dann versucht, sich wieder ein Stück in die Partie reinzukämpfen. Und das Ganze, ja, hat soweit dann auch einigermaßen funktioniert. Die nächste gefährliche Szene war dann in der 66. Minute. In der Vorwärtsbewegung von Magdeburg ein schöner Ballgewinn von Mats Möller-Daly. Und dann kommt natürlich das, was man wirklich als perfekt getimten Pass, also mit der richtigen Intensität in die richtige Richtung, zum richtigen Zeitpunkt gespielt, in den Lauf von Goller. Und der macht das, was ich ihm, also was heißt nicht zugetraut hätte, aber es wäre eigentlich logisch gewesen bei den Chancen, die er in der Vergangenheit oder in den letzten Spielen so versiebt hat, dass er den dann nicht reinbringt. Und dann so einen Lupfer anzubringen, das war natürlich schon echt Sahne.
Also das ist diese, ich weiß nicht, in welcher Sendung das früher war, aber immer diese Spielsituationen, wo die dann gestoppt wurden, wo du dann raten musstest, was passiert hier. Macht er ihn oder macht er ihn nicht? Und ich glaube, mindestens 80% der Clubfans hätten sie, als sie die 14 auf dem Trikot gesehen hätten, gesagt, dass er den nicht macht, ne, nach den Dingern in den vergangenen Spielen. Und da habe ich mich auch richtig gefreut, weil ich gedacht, krass, dass er den so abgebrüht macht, ne? Also, das ist ja quasi genau das Ding, was er gegen Kaiserslautern versucht hat da in der ersten Halbzeit, und das hat jetzt geklappt. Und vielleicht noch eine ganze Ecke eleganter. Ja, und dass das Tor dann annulliert wird, ne? Also Handspiel für mich hier auch klar. Und ich habe mir schon gedacht, boah, irgendwas ist bestimmt. Aber ja, also da war dann, ne, die dritte, vierte große Chance. Und dann denkst du, okay, jetzt kriegst du auch noch mal vom Schiedsrichter da moralisch einen reingedrückt. oder irgendwas, was halt eben auf die Teammoral drückt. Und ab da habe ich dann wirklich gebankt tatsächlich.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Handspiel eingehen. Das ist so in meinen Augen so eine Absurdität im Regelwerk. Wenn der Ball von Goller abgefälscht worden wäre und über die Torauslinie gegangen wäre, dann hätte es Eckball für uns gegeben, weil es kein absichtliches Handspiel war. Es gibt aber diese Regel, ich glaube seit 2 Jahren ist das jetzt so der Fall, dass wenn ein Handspiel in der direkten Entstehung eines Tores dabei ist, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, ob strafbar oder nicht strafbar, darf das Tor auf keinen Fall zählen. Findest du das nicht auch etwas absurd?
Ja, das ist immer die Frage, wo du die Linie ziehst, ne? Also es gibt ja auch die Szenen, wo du einen unrecht gefertigten Einwurf oder eine unrecht gefertigte Ecke hast, die dann später zum Tor führt oder zum Konter führt, der zum Tor führt. Ne? Das ist, also für mich ist dann immer die Frage, wo greifst du ein mit dem VAR? Und in dem Fall finde ich das, also ich glaube, wenn ich auf der Gegnerseite gewesen wäre, hätte ich mich tierisch geärgert, wenn es das als Tor, also wenn das als Tor durchgegangen wäre. Das ist aber dann in der Weise, wo du sagst, okay, du kontrollierst das eben nicht und das Spiel läuft nochmal weiter, ist halt gar keine Beachtung für, das ist natürlich irgendwie auch schräg. Aber ich finde es okay, weil du irgendwo musst du halt diesen Cut setzen und musst sagen, okay, das zählt jetzt noch rein und das eben nicht mehr. Und mich regt das halt auch immer auf, dass du sagst, okay, wenn so eine Ecke zum Tor führt, du aber deutlich im Fernsehbild siehst davor, der eigene Spieler war gar nicht am Ball, sondern der Gegner, dann bin ich der Meinung, dann müsste das eigentlich auch annulliert werden. Aber dann ist halt die Frage, wie lange gehst du diese Kausalitätskette zurück und welche Szenen überprüfst du alle, ne? Mhm. Also das ist, ich find's okay.
Ist wieder so eine Situation, wo man sich dann auch fragen muss, macht der VAR das Ganze gerechter oder nicht, ne?
Absolut, ja. Weil gesehen hätte das wahrscheinlich keiner. Also wenn man sich wirklich in Originalgeschwindigkeit anguckt, dann siehst du nicht, dass Müller der Lee mit der Handrand ist.
Es hat sich, glaube ich, auch kein Magdeburger beschwert gehabt in dieser Situation, ja, ne? Ja, wie dem auch sei, es blieb erstmal beim 1:0. Magdeburg hat in der Folge dann für meinen Geschmack auch wieder noch mehr Zugriff dann auf die Partie bekommen, aber der Club wiederum stand hinten drin enorm sicher. Also das muss man auch mal nochmals betonen. Vielleicht auch eine Folge, dass man jetzt die Viererkette zum zweiten Mal hintereinander unverändert lassen konnte, dass sich die Jungs da hinten auch ein bisschen einspielen. Dann muss man natürlich auch sagen, Marquez strahlt da hinten drin eine unheimliche Ruhe aus und da merkt man schon, dass er dann wieder zurück ist, ne?
Ja, genau, halt die Komponente, die uns gefehlt hat bisher, ne? Also gibt auch einen Güllein, der ja wirklich bei beiden Gegentoren im letzten Spiel nicht gut aussah, auch die Spiele davor immer mal wieder unglücklich und unsicher gewirkt hat. Auf den hat das so ein bisschen abgestrahlt. Ich will aber auch hier den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Also wir können uns das gerne nochmal nach 5 Spielen geben. Ob das jetzt so ein Trend ist, der sich fortsetzt, aber man muss schon sagen, dass sie in dem Spiel wirklich einen guten, sicheren Eindruck gemacht haben. Und man merkt das ja auch, wie wenig Magdeburg wirklich zwingend in den 16er gekommen ist. Also die gröbsten Dinge hat man eben abwehren können.
Ja, in der 76. Minute kam dann noch Can Usun für Mats Möller-Daly und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ob beim Club dann auch ein bisschen die Energie gefehlt hat nach diesem Blitzstart in die Halbzeit. So die ganz großen Möglichkeiten waren dann auch nicht mehr da, es kam nicht mehr zu diesen großen 100%igen Chancen, die man halt wirklich in den ersten 5-6 Minuten oder sagen wir 10 Minuten nach Wiederanpfiff gesehen hatten. Aber man hat schon noch gemerkt, dass sie weiter versucht haben, nach vorne zu spielen, aber halt einfach nicht mehr entsprechend durchgekommen sind.
Ja, und wahrscheinlich auch nicht mehr das Risiko eingehen wollen, ne? Weil fängst du dir einen Konter blöd bei einem 0:1 oder bei einem 1:0 Vorsprung, dann bist du da mit dem Ausgleich Und ja, deswegen war das wahrscheinlich auch alles ein bisschen angezogen. Und man hat es, glaube ich, auch gerade die letzten 10 Minuten dann gemerkt, dass man da auch wirklich deutlich die Möglichkeiten des, ja, des Zeitspiels und so weiter ausgereizt hat, was, ja, ich glaube, kein Fußballfan toll findet. Aber ja, man ist dann einfach nicht mehr so sehr ins Risiko gegangen, obwohl es ja trotzdem wiederum einzelne Chancen, ne, durch Okunuki, Lokemper und so weiter gab. Aber alles nicht mehr so krass zwingend.
Eine Sache hatte ich mir noch notiert, nämlich die 88. Minute. 5. gelbe Karte für Jens Kastrop nach einer Aktion mit Baris Artig. Für mich eigentlich, ja, es ist dämlich gelaufen. Wenn Kastrop da einfach sich umdreht und weggeht in der Situation, dann passiert wahrscheinlich nichts. Aber Artig ist halt auch einer, der ganz gern mal gegen seine Gegenspieler stichelt. Und es tut mir persönlich halt sehr, sehr weh, dass Jens Kastrop ausgerechnet auf St. Pauli jetzt fehlen wird. Gerade in der Form, die er jetzt gezeigt hat in den letzten Spielen.
Ja, absolut. Der ist momentan sowas von das Powerhouse da in der im Mittelfeld, Antreiber, starke Läufe, gute Aggressivität. Wie gesagt, dafür hat immer die Gefahr, die gelbe Karte zu ziehen. Der spielt halt mit einer hohen Emotionalität. Das ist aber halt auch genau das, was jeder Fan sehen will. Und wenn es halt so erfolgreich ist, wie es gerade noch oder wie es gerade läuft, dann ist so ein Verlust natürlich bitter. Aber absolut überflüssig, sich die zu holen.
Unterm Strich blieb es dann auch, ich glaube, 7 Minuten gab es Nachspielzeit. Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
Ja, ich glaube, also 7 waren angezeigt. Ich glaube, am Ende waren es dann knapp über 8. Ja.
Ja, der Club hat in der 5 Minuten Nachspielzeit auch nochmal gewechselt. Hübner und Geis kamen rein, sozusagen 2 Routiniers für Okunuki und Goller, für unsere Flügelspieler, um einfach das Zentrum nochmal dicht zu kriegen. Aber wirklich angebrannt ist nichts mehr. 1:0 Heimsieg nach 3 sieglosen Spielen hat mal wieder richtig gut getan. Man konnte ein bisschen feiern. Und wie gefeiert wurde und was dabei dann noch so alles der Fall war, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast immer noch der Max Rossmel ist mit mir in der Leitung. Der Club konnte feiern, 1:0 Heimsieg. Es ist eigentlich viel, viel mehr zu zittern noch gewesen, als man sich eigentlich aufgrund der Chancen, die man hatte, sich vorgestellt hätte. Es gab leicht die Möglichkeit, da etwas eher den Sack zuzumachen, aber beim Club weiß man ja nie. Ich erinnere mich noch an das Auswärtsspiel in Osnabrück, als man 3:0 geführt hat und das Ganze dann nochmal spannend gemacht hat. Vielleicht war das jetzt vielleicht auch gar nicht so verkehrt, einfach nur mit einem Tor da in Führung zu gehen, dass die Sinne geschärft blieben. Ja, was blieb denn bei dir noch so hängen bei diesem Spiel? Was mal wieder typisch FCN war, waren diese 2 unterschiedlichen Halbzeiten. Es waren wieder mal 2 völlig unterschiedliche Gesichter, ne?
Ja, aber halt mit dem guten Outcome, mit einer schlechten Halbzeit, in der man sich kein Tor fängt, auch wenn man wirklich selber absolut ungefährlich war. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon anders. Eine Führung, darüber haben wir vorhin gar nicht geredet, ne? Es gab ja, glaube ich, sogar direkt den Gegenschlag noch von Magdeburg direkt nach der Führung, wo man sich fast den Ausgleich noch gefangen hätte. Aber ansonsten, also für mich bleibt unterm Strich wieder, ne, das, was wir vorhin schon gesagt haben. Die Verteidigung sah diesmal sehr, sehr gut aus, konnte 2 Spiele in Folge in gleicher Besetzung spielen, bietet sich für ein drittes Spiel an. Qualität des Mittelfeldes, also ne, Golla, Okunuki, beide gefährlich, nicht unbedingt torgefährlich, aber mit Speed, mit Optionen, mit Stärken im 1 gegen 1. Goller, der wirklich diese Saison es schafft, seine Geschwindigkeit so auszuspielen, dass du jedes Mal denkst, ja, brauchst du ihn jetzt nicht ausspielen, spiel doch einfach den Ball vorbei und renn hinterher, du hängst ihn eh ab, was er dann schlussendlich auch ein, zweimal macht. Und aber ich finde auch Mats Møller-Daly mal wieder wirklich mit einem guten Spiel, nachdem die letzte Saison für ihn ja wirklich echt mies gelaufen ist. Und ja, Kastrop sowieso. Es funktioniert auch ohne Can Uzun. Und ja, ne, also ich glaube, dass wir weiterhin vorne drin so ein kleines Problem haben. Ganz egal, wer spielt. Also wir haben nach wie vor immer noch ein Problem, überhaupt Tore zu schießen. Auch mal ein zweites nachzulegen. Aber das sind jetzt einfach Dinge, ja, an denen man arbeiten muss. Ich denke auch, dass sich Lohkämper durch das Tor und auch durch seinen Auftritt auch nochmal für einen weiteren Einsatz empfiehlt.
Ja, Stichwort Felix Lohkämper. Der war ja dann nach Abpfiff erstmal nicht nur zu Tränen gerührt, sondern es sind auch viele Tränen geflossen. Das Ganze wurde ja auch ein bisschen kontrovers auch diskutiert. Er hat bei Sky im Interview dann wohl auch gesagt, dass es für ihn halt sehr, sehr emotional war. Er hat eine gute Vorbereitung gespielt, nachdem er endlich mal eine Vorbereitung auch mitmachen konnte. Das darf man ja nicht vergessen. Das war in den vergangenen Jahren auch nicht immer der Fall. Dann gleich wieder im zweiten Spiel verletzt. Dann war er wieder fit, war erstmal nicht im Kader. Dann wird er eingewechselt, macht diesen Treffer und muss wohl auch in der Vergangenheit, zumindest in seiner Wahrnehmung, ziemlich viel über ihn geschrieben worden sein. Jetzt habe ich das sowohl bei unseren Kollegen von KADEP gehört, als auch im Podcast der großen Boulevardzeitung mit den vier Buchstaben, dass sich keiner irgendwie der Sache bewusst war, irgendwie was Negatives über ihn geschrieben zu haben. Aber ich glaube, man vergisst eines. Also es ist halt immer auch sehr viel drüber spekuliert worden. Wird Felix Lohkämper jetzt noch verkauft? Ist noch Platz für ihn? Muss man sich von ihm im Winter trennen? Und ich glaube, bei ihm ist es jetzt ein gutes Beispiel, dass sowas nicht spurlos auch an den Spielern dann vorbeigeht.
Ja, aber es ist also für mich schon doch durchaus überraschend, ne? Also, dass einerseits, dass da solche Emotionen dahinter stecken mag. Ich glaube, hinter der Fassade des Profifußballs steckt da noch deutlich mehr. Aber auch, dass das wirklich so, ja, dass er das so auf das Spielfeld erträgt und irgendwie, ja, dann Tränen, weiß ich nicht, der Freude, der Erleichterung, aber auch vielleicht einfach ein, ne, es fällt dir so ein Stein vom Herzen, dass du mal wieder was zeigen konntest. Ich finde ja erstmal so eine Reaktion einfach menschlich, ne? Schwieriger wird's jetzt wirklich dazu, wenn man wirklich dem auf den Grund gehen will, was da dahinter steckt. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass, also ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass wir hier jetzt im Podcast beispielsweise Lohkämper irgendwie kritischer beäugt haben als andere Spieler. Also, habe ich zumindest bei uns nicht den Eindruck. Ich bin aber auch ehrlich, ich lese jetzt nicht so viele Nürnberger Medien, als dass es mich dazu zum Großen interessiert. Ne? Ich konsumiere da hauptsächlich auch andere Quellen. Aber ja, also wie gesagt, ich finde immer erstmal so Emotionen zeigen ist absolut menschlich und irgendwie auch in Anführungszeichen schön.
Ich wollte es gerade sagen, also ich finde es eher positiv. Ne? Also oftmals gibt es ja immer, wenn Spieler keine Leistung bringen, dann wirft man ihnen ja auch ganz schnell mal vor, dass sie irgendwie im Kopf sowieso schon beim nächsten Verein sind. Und ich glaube, diese Szene zeigt auch ein bisschen, dass die Spieler dann auch angefasst sind, dass es ihnen nicht nur darum geht, Kohle zu verdienen, sondern dass sie auch ihre persönlichen Erfolgserlebnisse haben wollen, die haben müssen auch. Und ja, wenn das Ganze dann vor so einer Kulisse dann auch stattfindet, ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen, waren wieder weit über 30.000 Leute im Stadion bei schönstem Fußballwetter. Und dass da ein Spieler dann auch mal sein Innerstes nach außen kehrt, finde ich ehrlich gesagt auch nur positiv.
Ja, also einfach zu sehen, dass das ihm nicht egal ist, ne? Also klar, kommt das irgendwo tiefer her, aber das ist doch, ich finde, das ist was, was man als Fan einfach auch aufgreifen sollte und ja, mittragen und mitnehmen sollte, auch in künftigen Spielen das vielleicht beherzigen sollte, weil ich glaube, das hat ja jeder gesehen, weil die Sky-Kamera war ja wirklich direkt nach dem Abpfiff auf ihm.
Ja, einen Spieler möchte ich noch ein bisschen herausheben, jetzt nicht nur, weil er in diesem Spiel wieder recht gut dabei war, sondern auch in den ganzen letzten Wochen eigentlich schon zum Teil auch hat es angefangen in der Rückrunde. Jan Jamra wird mehr und mehr zu einem ja, zentralen Spieler im ganzen Clubspiel. Also seitdem er immer mehr auch von der Rechtsverteidigerposition im Spielaufbau sich ins Zentrum mal mit abknicken lässt und da den Ball länger führt, gefällt er mir unheimlich gut und er steht auch sehr, sehr sicher und ist an sehr, sehr vielen Offensivaktionen beteiligt.
Ja, ist für mich momentan auch so ein bisschen der Spieler, von dem ich am wenigsten will, dass er ausfällt. Ne, weil wir doch bei den Valentini-Einsätzen diese Saison gesehen haben, dass es halt echt schwierig ist gerade und also der Leistungsabfall dann echt schon stark ist. Wobei ich glaube ich auch denke, dass Valentini das noch kann, dass die Position zumindest ordentlich zu bespielen. Aber ich gebe dir recht, also Jamara ist, was seinen Antritt, die Ballführung, die ja auch das Beitragen zu Torchancen einfach angeht, eine Augenweide, ein stabiler Pfosten da der Klubabwehr auf der rechten Außenbahn. Und eigentlich genau das, was man, ich weiß gar nicht, ist er letztes oder vorletztes Jahr gekommen? Letztes, oder?
Zu Beginn der vergangenen Saison ist er gekommen, ja.
Ja, eigentlich genau das, was man sich da letzte Saison schon von ihm erwartet hat. Aber ich finde auch, also über den rechten Verteidiger denkt man gar nicht mehr so deutlich nach. Und ne, auf der linken Verteidigerposition haben wir ja auch einen Konkurrenzkampf, der, glaube ich, wirklich dem Club hilft, ne? Also, dass da nicht einer steht. Und eigentlich letzte Saison hast du halt dann eher nochmal die Option gehabt, dass eher Valentini gespielt hat. Und ja, jetzt hast du da Jamara, der da wirklich unangefochtener Starter ist, einfach auf der
absoluter auf der Platzhirsch eigentlich,
ja,
schon.
Ja. Aber ich glaube, es rührt auch ein bisschen daher, dass es einfach in der ganzen Mannschaft ein wenig stabiler dahergeht, dass man nicht einbricht, ne, dass das Mittelfeld auch sein Ding in den meisten Fällen gut macht und er da auf der rechten Position dann eben auch die Möglichkeit bekommt, zu zeigen, was er nach vorne kann. Ne?
Ja, das Ganze hat jetzt damit gegipfelt, dass der Club in der Tabelle auf Rang 8 jetzt vorgerückt ist. Tabelle ist immer noch ziemlich eng, was die Tatsache bestätigt, wir haben nur noch 3 Punkte auf Platz 3 und 5 Punkte zu Rang 16. Die zweite Liga ist und bleibt eng, aber der Club hat zumindest von der Tendenz her jetzt mal wieder einen Sprung nach vorne gemacht. Allerdings kommt jetzt am kommenden Samstag ein ziemliches Topspiel. Es ist auch das Topspiel in der zweiten Liga. Samstagabend 20.30 Uhr am Millerntor gegen den FC St. Pauli, der seit dem vergangenen Wochenende Tabellenführer ist. Wird mit Sicherheit keine leichte Nummer werden.
Nee, ich habe mir auch zufälligerweise das Spiel gegen Hertha angeguckt von St. Pauli. Und die machen schon Spaß. Also, das sieht schon gut aus. Ne, also Hertha ist ja auch so eine Diva dieses Jahr, du weißt nie. Kriegen sie jetzt auf den Sack oder gewinnen sie dann doch? Aber das, was St. Pauli da im Olympiastadion gezeigt hat, das war schon ganz ansehnlich. Also da ist auch sehr, sehr viel Emotionalität auf dem Platz, Abgeklärtheit und vor allem sauberes Passspiel, worauf man sich einstellen muss. Klar, außer auswärts am Millerntor ist es auch immer nicht einfach. Aber wie gesagt, es ist zweite Liga und Markus, also ich traue unseren Jungs da schon zu, dass man da Punkte mitnimmt. Warum nicht? Kann halt auch wieder so ein Ding wie auf Kaiserslautern werden oder schlimmer, aber finde ich auch nicht schlimm gegen den Tabellenersten. Und wie gesagt, was die momentan da an Leistung auch bringen. Aber auf der anderen Seite, stell dir vor, du gewinnst, dann bist du auf einen Punkt an denen dran und hast dann plötzlich ganz andere Ambitionen. Also, und wie gesagt, das ist halt gefühlt immer so in der zweiten Liga, möchte ich gar keine Tendenz geben, weil es ja wirklich in alle Richtungen ausschlagen kann. Es kann auch ein Kackspiel werden und irgendwie 0-0 ausgehen. Und dann ist auch keiner so wirklich schlauer, aber in der momentanen Verfassung, in der beide Mannschaften sind, traue ich da jedem durchaus zu, 3 Punkte zu holen oder zu Hause zu lassen, je nachdem.
Ja, zumal der Club, egal wie er jetzt in dieser Saison gespielt hat, eine gute Halbzeit war ja eigentlich immer dabei, ne?
Genau, ja. Und wie gesagt, die Offensivgefährlichkeit, die halt immer meistens bis zum Torschuss reicht, die muss ja auch dann irgendwann mal belohnt werden. Und wie gesagt, wir haben auch diese Saison auch einfach schon sehr, sehr viele, ich sag mal so, dumme Eier bekommen, die, ne, individuelle Fehler, Sonntagsschüsse, die reingehen. Ich meine, jetzt gegen Magdeburg sind wir wirklich ohne sowas ausgekommen, aber ich glaube, sowas wird halt auch weniger, je besser du verteidigst. Und jetzt müssen wir halt nur noch, wie gesagt, vorne an der Offensive ein bisschen drehen, dass man diese Spiele dann auch mal dementsprechend vom Resultat so ausbekommt, wie sie sich ansehen, nämlich sehr, sehr gut. Und die Resultate sind meistens immer noch sehr, sehr knapp.
Gleichzeitig ist auch am vergangenen Wochenende die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost worden. Und ich war da sehr gespannt und froher Hoffnung, dass der Club ein machbares Los nach Möglichkeit zu Hause bekommt. Und Shkodran Mustafi hat da meinen Wunsch ein bisschen erhört und hat dem 1. FC Nürnberg ein Heimspiel ermöglicht und das gegen Hansa Rostock. Das ist doch eigentlich ein tolles Los, Max.
Das ist ein tolles Los. Das ist, sag ich mal, wenn du auf die Tabelle guckst, genau die Mannschaft hinter uns, also auch absolut machbar.
Wir haben auch noch eine Rechnung offen vom ersten Spieltag.
Das ist richtig, wir haben noch eine Rechnung offen, aber du musst ja auch sagen, wenn du gerade eine Mannschaft haben willst, also an meiner Stelle, wenn du gerade eine Mannschaft haben willst, die echt in einer schlechten Form ist, wo man vielleicht auch mal ein gutes Auswärtsspiel bekommen könnte, ich hätte mir natürlich den FC gewünscht, weil mir wird's ja, ich gehe hier mittlerweile in Köln ins neunte Jahr, glaube ich, und die beiden Mannschaften haben es immer noch nicht auf die Reihe gebracht, einmal gegeneinander zu spielen. Ich weiß auch nicht, ob das noch einmal auftauchen wird. Und wie gesagt, ich glaube, so schlecht wie der FC gerade ist, so schlecht kriegt man ihn wahrscheinlich auch nicht mehr die nächsten Jahre. Deswegen hätte mich das gefreut. Ich glaube, die wären sogar noch im Lostopf gewesen. Ja, aber natürlich Rostock. Da haben wir doch auch erst vor ein paar Jahren gegen die, glaube ich, im Elfmeterschießen gespielt, oder?
Oh Gott, das ist jetzt alles schon wieder so lange her. In meinem Alter hast du schon so viele Ergebnisse irgendwann einmal mitgekriegt. Ich glaube, da verdrängt man dann auch vieles wieder. Aber irgendwas war da, glaube ich, ja. Waren da nicht sogar die beiden Felixe mal gemeinsam im Stadion?
Ja, ich habe hier sowas. DFB-Pokal 2-4, das kann es gewesen sein. Ausverkauft. 18-19, zweite Runde. Ja. 2-4 im Elfmeterschießen gewonnen. Christian Matenia, Note 1,5. Das können wir doch gerne, das können wir gerne wieder haben, ja.
Das darf er sowohl auf St. Pauli als auch Ende Oktober dann im DFB-Pokal gerne wiederholen und wegen mir auch die ganze restliche Saison. Ein kleines Gerücht ist mir heute noch über den Weg gelaufen. Das ist dieses Internetportal liga2.de. Eher so ein Drittverwerter von irgendwelchen anderen Meldungen und irgendwelchen Gerüchten. Aber die haben irgendwas geschrieben, dass Eintracht Frankfurt schon ein Auge auf Can Usun und Nene Brown geworfen hat. Ich glaube, auf solche Meldungen werden wir uns über kurz oder lang immer öfter einstellen müssen. Das ist halt so Segen und Fluch zugleich, wenn du junge Spieler aus dem NLZ nach oben bringst, die zu Leistungsträgern formst, dass die dann halt einfach für Bundesliga-Vereine ziemlich interessant werden.
Ja, wäre auch ein bisschen komisch, wenn nicht. Also ich gebe auf solche Meldungen nichts, weil sie auch einfach gar kein Informationsgehalt haben, weil ich glaube, so gut wie jeder Bundesligist guckt sich die Talente der zweiten Liga an. Und wir können da gerne drüber reden, wenn sowas konkreter wird, aber Ich glaube, dass Can Usun so ziemlich jeder auf dem Zettel hat, wenn den sogar schon meine Arbeitskollegen kennen, die sich nicht unbedingt mit dem ersten FCN auseinandersetzen, aber wenn du da schon drauf angesprochen wirst, dann wäre es ja ganz komisch, wenn sich die Bundesligisten da nicht drum kümmern würden.
Es wäre ehrlich gesagt grob fahrlässig, wenn sich keiner damit beschäftigen würde. Ne?
Ja.
Ja, Max, dann freuen wir uns mal auf das Auswärtsspiel am kommenden Samstag am Millerntor, wenn der FC St. Pauli den ersten FC Nürnberg um 20.30 Uhr zum Topspiel der Woche empfängt. Wer dann den gesperrten Jens Castrop ersetzt, wie sich der FCN dort aus der Affäre zieht und ob der eingeschlagene Aufwärtstrend weitergeführt werden kann, darüber sprechen wir dann in der kommenden Ausgabe dieses kleinen, aber feinen Podcasts. Für heute bedanke ich mich bei meinem Gast Max Rossmehl für seine Zeit und seine Expertise. Immer wieder eine Freude. Vielen Dank, Max.
Ja, danke dir. Und wir haben noch gar keinen Witz drüber gemacht, dass es mal wieder ein Sieg war, bei dem ich hier im Podcast dabei war. Deswegen jetzt ganz am Schluss. Ja, cool, darf so weitergehen.
Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen, dass du jetzt ab sofort immer nur noch bei Siegen dabei bist und
die Serie
hoffentlich
ist,
dann oft.
Die Serie ist gerissen, genau. Jetzt endgültig.
Ja, bis die nächste Ausgabe online ist, habt ihr die Möglichkeit, mit uns auf X, Facebook oder in Instagram in Kontakt zu treten. Wir freuen uns über ein Like oder euer Feedback. Und natürlich dürft ihr Total Beklubbt sehr gerne bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Wenn ihr dann auch noch eine kleine Bewertung da lasst, dann freuen wir uns natürlich zusätzlich. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.